Lob den Herrn. Ja, wir haben die letzten zwei Versammlungen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir auch eine Bereitschaft haben, den Willen Gottes zu tun. Und unseren eigenen Willen, ja, freiwillig den Willen Gottes unterordnen. Ja. Gott hat einen wunderbaren Plan und Willen, und wenn wir ihn kennen, dann werden wir auch entdecken, sein Wille ist auch für uns das Beste. Aber es ist nicht automatisch, dass sein Wille, dass wir automatisch seinen Willen tun, oder er zwingt ihn uns nicht auf. Er ist kein, zwar der Herr, aber ist kein Diktator. Das hat mir gefallen. Er zwingt es nicht auf, sondern er sucht immer unsere Bereitschaft, unsere Mitarbeit. Und die, wenn wir eben Nein sagen, dann geht es auch nicht. Ja. Und deshalb ist es teilweise auch für den Herrn nicht so leicht, seinen Willen auszuführen. Könnte er eigentlich viel schneller machen, theoretisch, aber er ist immer darauf angewiesen, dass Menschen auch sich ihm öffnen, ihm vertrauen und im Vertrauen mit ihm zusammenarbeiten. Und als wir so darüber gesprochen haben, war auch der Eindruck da, es ist gut, auch noch mehr darüber Gemeinschaft zu haben, was ist eigentlich sein Wille. Wir sagen, ja, es geht darum, seinen Willen zu tun, aber was ist denn sein Wille? Und ich glaube, an der Stelle gibt es auch ein Problem, dass wir den Willen Gottes sehr schnell nur aus unserem Blickwinkel aus suchen. Ich glaube, viele Menschen fragen, was Gott für sie möchte. Aber wenn du es dann betrachtest, merkst du, eigentlich dreht sich alles um einen selber. Ja, man möchte, wie will Gott mich segnen? Ja, welchen Partner will er mir denn schenken? Welchen Beruf will er mir denn geben? Ja, wie alles Mögliche. Ja? Sehr oft ist das eigentlich unser Fokus. Und ist auch, sagen wir im ersten Sinn, mal normal. Ja? Wir suchen Gottes Willen für uns. Aber um wirklich den Willen Gottes kennen zu können, müssen wir eine Blickänderung vornehmen. Weil Gott hat nicht nur ein Ziel für dich persönlich, Romeo, ja, sondern dass du jetzt in Aalen bist, studierst und alles. Ja, er hat auch ein Ziel damit, mit unserem Leben. Er verfolgt einen Plan, eine Absicht. Und da geht es um ihn, um seine Absicht. Und wenn du Gottes Willen kennen willst und auch sehen möchtest, welche Wege will er dich führen in deinem Leben, dann müssen wir uns mal öffnen und mal die Dinge aus seinem Blickwinkel anschauen. Was hat er eigentlich vor? Wofür hat er mich als Mensch gemacht? Es ist wunderbar, dass er uns als Menschen geschaffen hat. Denn die Bibel zeigt sehr deutlich, dass Gottes Willen und Plan sehr stark mit uns Menschen zusammenhängt. Wir haben wirklich ein großes Privileg, eine wichtige Rolle im Plan Gottes zu spielen. Ja. Aber damit wir dieser Rolle gerecht werden, brauchen wir auch wirklich ein Licht und Klarheit darüber, was verfolgt Gott für ein Ziel. Ja. Sein Wille hat auch ein Ziel. Und darüber möchten wir sprechen, weil das ist auch nicht mit einem Satz zu beantworten. Ja, der Wille und der Plan Gottes ist vielschichtig. Und wir werden auch viel entdecken. Auch die Bibel, hier, das ist die ganze Bibel, ist nicht nur eine Seite und da ist der Wille Gottes beschrieben. Seinen ganzen Plan offenbart er durch sein Wort. Und das tut er auch nicht nur in einem Kapitel. Ja. Und das zeigt auch, wenn wir wirklich darüber Licht haben wollen, was Gott will, müssen wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Das kam auch schon raus in einer der letzten Versammlungen. Wie willst du Gottes Sprechen hören, seinen Willen hören, wenn du gar nicht sein Wort kennst? Ja, wenn wir ohne sein Wort marschieren, werden wir feststellen, wir kommen nicht raus, dass wir uns um uns selber drehen. Dann ist unser Glaubensleben immer mit dem Fokus, mit dem Zentrum, was uns betrifft, was unsere Sicht ist. Wenn wir wirklich die Sicht Gottes gewinnen wollen, für seinen Plan, für seine Absicht, müssen wir das Wort lesen. Müssen wir uns mit dem, was er gesprochen hat, von Anfang an bis zum Ende beschäftigen. Ja? Wo willst du sonst herhaben, Michael? Wer sagt dir denn Willen Gottes sonst? Wo kriegst du es her? Kommt es dir einfach so in den Sinn? Du musst wirklich dich mit dem beschäftigen, was Gott schon gesprochen hat und wie er wirkt. Und wer das tut, der entdeckt, dass da wirklich ein Ziel verfolgt wird, dass es nicht wahllos ist, dass es nicht mal so und dann wieder mal ganz anders, sondern Gott verfolgt von Anfang bis Ende ein Ziel mit uns Menschen. Und ja, ich möchte auch sagen, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir so eine Ausrichtung haben, selbst als Gläubigen. Wenn man in der Bibel schaut, stellt man auch fest, dass das Volk Gottes selten eigentlich wirklich so sich ausgerichtet hat und gefragt hat, was will Gott eigentlich? Ich lese zurzeit gerade so die Geschichte nach Josua, ja, wie es dann weiterging. Und da fällt mir auf, Gott hat am Anfang so viel geredet. Noch als sie in der Wüste war mit Mose, das sind 5 Bücher Mose entstanden. Ja. Er hat seinen Willen sehr klar schon formuliert. Aber du stellst fest, die nachfolgenden Generationen haben das aus den Augen verloren. Ich habe jetzt, gestern Abend habe ich 1. Samuel gelesen. Also nicht das ganze Buch, aber einen Abschnitt. Und die Bundeslade war von den Philistern entführt worden und hatte ihnen aber nur Probleme gemacht, sodass sie sie wieder zurückgeschickt haben zu den Israeliten. Ja. Und die kommt zu den Israeliten und fällt auf, keiner weiß wirklich, was mit dieser Bundeslade anzufangen. Die Bundeslade war das Zentrum eigentlich. Das war Gottes Herrlichkeit, Anwesenheit. Sie wussten nicht, was sie mit diesem Ding machen sollen. Ja, wirklich. Keiner kam auf die Idee, die gehört doch in die Stiftshütte, die gehört doch in das Haus Gottes. Da haben sie angeguckt und dann sind zig Leute gestorben, weil Gott sie richten musste, weil sie gar nicht sich die Heiligkeit dieses Zeugnisses bewusst waren. Ja? Und sie waren erschrocken und wollten sie auch nicht mehr, ja, wen können wir sie in die Garage stellen, war die Frage. Ja? Wo kriegen wir die los, damit wir unsere Ruhe haben? Weil sie konnten nichts mit Gottes Zeugnis anfangen. Und das finde ich schlimm. Ja, wenn du hast Gottes Gegenwart, aber eigentlich weißt du gar nicht wofür. Und das, aber wenn sie das Wort gelesen hätten, wenn sie sich damit beschäftigen, wäre es klar. Aber es sind über Generationen hinweg, wusste niemand, wofür eigentlich sie überhaupt in dem Land sind, was ist Gottes Zeugnis, Gottes Plan. Es war dem Volk Gottes eigentlich fremd. Und das darf uns nicht passieren. Aber heute in der Christenheit ist es wieder so. Ja? Das Volk Gottes weiß nicht, wofür ist das, wofür haben wir überhaupt den Geist, wofür ist eigentlich das Ganze da, ja. Vielleicht hast du was und dann erfährst du einen gewissen Segen, dann denkst du, dann ist schon gut, ja. Manche haben die Lade bei sich gehabt und sie haben zum Glück sie respektiert und Gott hat es gesegnet. Man sagt, wunderbar, ich bin gesegnet. Aber ist das schon der Plan Gottes, was er vorhat? Noch zu kurz. Und leider wirklich, der Herr sucht wirklich Menschen, die nicht nur irgendwie glauben, ja, ich bin gläubig, gehört zu Gottes Volk, irgendwie vielleicht segnet er mich, sondern die suchen, was hast du eigentlich vor? Und die auch in Gottes Wort forschen und suchen, was will er? Deshalb lass uns, es ist nie zu viel, uns mit dem Wort zu beschäftigen. Und doch möchte ich auch sagen, allein im Wort zu forschen, genügt auch noch nicht. Ich lese eine Stelle aus Johannes. Kapitel 5, Vers 37 bis 40. Ihr könnt es auch mit aufschlagen, wenn ihr wollt, Johannes 5, 37 bis 40. Und der Vater, der mich gesandt hat, der hat von mir gezeugt. Ihr habt niemals weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr durchforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und jene sind es, die von mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Der Herr sagt nicht, dass es falsch ist, die Schrift zu durchforschen. Er sagt, ihr durchforscht. Und er sagt, ja, und sie reden von mir. Aber ihr kommt nicht zu mir. Und ihr glaubt mir nicht. Und deshalb, obwohl sie die Schrift durchforschen, wohnt trotzdem noch das Wort Gottes nicht in ihnen. Es findet keinen Raum im Herzen, was Gott wirklich sprechen will. Und er sagt, ihr kennt euren Vater nicht mal, obwohl ihr die Schrift intensiv durchforscht. Sagt mir, es geht noch um mehr. Es ist wichtig, dass wir das Wort kennen, dass wir die Schrift kennen. Die Bibel lesen, das ist wichtig, aber es reicht noch nicht aus. Unser Herz muss auch ein gläubiges Herz sein. Vieles, was der Herr in seinem Wort spricht, scheint erstmal unserem Verstand nicht einleuchtend zu sein. Liegt aber daran, dass unser Verstand verfinstert ist. Nicht, dass das Wort Gottes falsch ist, sondern weil unser Verstand ja von Satan verdorben wurde und wir erstmal Licht brauchen. Und hier brauchen wir ein Herz, das wirklich sich immer öffnet für Gott. Ja. Zu ihm kommt, auch ihm glaubt. Und ja, sich von ihm auch die Dinge wirklich mal aus seiner Sicht zeigen lässt. Und wer das tut, ja, der hat Leben. Lobt den Herrn. Der hat nicht nur eine richtige Erkenntnis, der bekommt Leben. Weil Gottes Wille besteht nicht nur drin, ich weiß, was richtig ist, sondern ich erfahre sein Leben, ich erfahre Wirklichkeit davon. Das macht eigentlich am Ende seinen Willen aus. Ja, Herr Jesus. Aber ich möchte jetzt doch auch ein bisschen schon mal einen Eindruck geben, was die Schrift so alles sagt über den Willen Gottes. Und ich denke, da werde ich nur manche Dinge nur erstmal anreißen können, aber wir wollen wirklich die nächsten Versammlungen auch da noch tiefer gehen. Lass uns mal 1. Timotheus 1 lesen. Entschuldigung, 1. Timotheus 2, Vers 3. Den kann man sich sehr gut lesen. 1, 2, 3, 4 bei Timotheus, das ist ein sehr wichtiger Vers. Also 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Das lernen wir schon bei den Kindern, gell? Der 1, 2, 3, 4 Vers aus Timotheus. Ja, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Fünf, pass auch noch, wir machen 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Denn es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ja, das ist ein wunderbarer Vers, der zeigt wirklich, was unser Retter Gott will. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Stellt sich mir aber die Frage, was bedeutet es, dass die Menschen gerettet werden? Ich habe gedacht, es ist immer gut, auch ein bisschen was zu zeichnen. Und Ihnen ist es bekannt, sagen wir mal. Ja. Wir Menschen bestehen aus drei Teilen. Wir haben einen Geist, eine Seele und einen Leib. Und das Problem der Menschen am Anfang ist, durch die Sünde in uns ist eigentlich der Geist tot. Ja. Die Bibel spricht davon, dass wir tot waren in unseren Sünden und Übertretungen. Nicht der Körper ist tot, der lebt. Auch die Seele ist aktiv, aber der Geist ist tot. Durch die Sünde. Unser Geist ist tot. Und von dem muss der Herr uns erretten. Lass uns mal dazu noch einen Vers lesen aus Apostelgeschichte. Kapitel 2, Vers 38. Ja, vielleicht 38 bis 41, ja? Sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, zu sich rufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er ernstlich und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Amen. Diese Verse beschreiben eigentlich sehr deutlich, was die Errettung ist, ja? Wie wir errettet werden. Die Leute fragen, den haben wir jetzt nicht gelesen, aber sie fragen jetzt, ja, was sollen wir tun? Und er sagt, tut Buße. Das ist der erste Schritt für die Errettung, Buße zu tun. Und Buße heißt wörtlich Umkehr, eine Umwendung. Wir sind nicht gerettet, indem wir in einem christlichen Umfeld aufwachsen und vielleicht was über die Bibel wissen und vielleicht denken, wir sind doch ganz gute Menschen, sondern für die Errettung muss es eine Umkehr geben in unserem Herzen. Und zwar eine Umkehr zu Gott. Der Herr sagt mal in Jakobus, kehrt euch zu mir und ich werde mich zu euch kehren. Ja. Es ist eine Umwendung unseres eigenen Weges, den wir immer gehen, umkehren zu ihm. Ja. Und dann heißt es, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Zu dieser Schritt der Errettung gehört auch die Taufe. Und die Taufe ist nicht, wie es heute in den großen Kirchen praktiziert wird, ein Ritual, das man mit einem Menschen macht, wo er noch gar nicht überhaupt mitbekommt, was mit ihm passiert. Ja. Wenn wir jetzt unsere Tochter Janine ein paar Wassertropfen auf den Kopf geben, das ist noch keine Taufe. Weil es ist keine Buße geschehen. Wie soll sie... Du brauchst eine Buße, du brauchst eine Umkehr zu Gott, wenn die nicht stattgefunden hat. Ist irgendein Ritual, was wir dann vielleicht Taufe nennen, keine Taufe. Weil das ist etwas Äußerliches, was aber bezeugt, dass du innerlich diese Umkehr getan hast. Es ist ein äußeres Bekenntnis vor den Menschen und sogar vor allen Mächten. Ich habe eine Umkehr gemacht. Man in der Taufe, das Wort heißt untertauchen, ja, du tauchst in dein altes Leben dort ins Wasser und lässt es bildlicherweise begraben und kommst heraus und ziehst ein neues Leben an. Ja. Die Umkehr bedeutet, dass ein neues Leben in dir anfängt. Ja. Und deshalb steht hier auch, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es ist ein neues Leben. Es ist der Geist, der hier tot war, ja, der wird wieder lebendig. Ich mache das jetzt natürlich wieder rückgängig. Hier kommt der Geist wieder zum Leben. Und es ist sogar nicht nur irgendein Geist, es ist Jesus Christus. Lass uns dazu noch eine Stelle lesen aus 1. Korinther 15, Vers 45. Da heißt es,
so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht.
Dieser Geist, der lebendig macht, ja, der, er ist entstanden aus dem letzten Adam. Ist wieder mal sehr geheimnisvoll geschrieben, so wie die Bibel eben ist, ja. Aber das zeigt hier, Adam war unser alter Mensch und der wird beendet. Jesus ist der letzte Adam. Er beendet den Adam, das alte Leben. Und der wurde zum Geist, der lebendig macht, der uns ein neues Leben gibt. Und deshalb, wenn wir errettet werden, wohnt nicht nur irgendwas in uns, es wohnt Jesus Christus in uns. Der das alte Leben am Kreuz schon mit sich alles beendet hat und der auferstanden ist, damit er uns ein neues Leben gibt und es sogar selber in uns ist. Ja, ich glaube, dieser erste Schritt ist sehr wichtig. Es ist Gottes Wille, dass wir das tun. Und es ist Gottes Wille, dass nicht nur ich das habe, sondern alle Menschen. Es gibt keine Ausnahme, weil es ist nur ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Diesen Schritt, den muss jeder Mensch machen, um im Willen Gottes sein zu können. Und ja, vielleicht kann man das hier auch schon mal dann zeigen. Gott will eben hier nicht nur einen, sondern er will noch mehr haben. Ja? Die Tafel ist jetzt viel zu klein. Aber ich mache es jetzt hier einfach mal. Ja, einfach noch mehr. Und überall ist Jesus Christus drin. So, komm, nochmal einen hinmalen. Nochmal. Alle, okay, wie viele sind wir? Ja, okay. Aber ein paar muss es schon geben, ne? Also, es ist nicht nur. Ich lasse es jetzt mal dabei. Genau. Da gibt es jetzt immer mehr, die Jesus Christus in sich haben. Ist doch schon mal schön, oder? Es ist Gottes Wille, dass es da immer mehr Kreise gibt, wo Jesus Christus drin wohnt. Ja. Es ist die Frage, ist das schon alles von Gottes Willen? Gott will das. Ist er am Ziel damit? Joachim, jetzt gucken wir, dass alle Menschen hier Jesus Christus in sich haben und dann ist der Wille Gottes erfüllt. Nö, warum nö?
Das wäre die Umwandlung noch was.
Richtig. Das ist das Leben, jedes Leben beginnt immer klein. Ne? Es gibt kein Leben, das schon da ist. Kein Baum fängt an, 10 Meter hoch. Der fängt mini an. Jedes Leben beginnt immer klein und muss wachsen und muss sich ausbreiten. Das Leben Gottes auch. Dass dieser Same, dass das Leben drin ist, ist wunderbar, das ist der Anfang. Aber es muss in unserem Leben Umwandlung geschehen. Ja? Es gibt auch einen anderen Ausdruck dafür, der heißt Heiligung. Lass uns dazu mal eine Versstelle lesen. Erster Thessalonicher 4. Vers 1 bis 8. Das ist ein ganzer Abschnitt, können wir gerne zusammenlesen. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 8.
Im Übrigen, Brüder, bitten und ermahnen wir euch deshalb in dem Herrn Jesus, dass ihr, wie ihr von uns empfangen habt, auf welche Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Ihr wandelt ja auch wirklich so, dass ihr darin immer noch zunehmt. Denn ihr wisst, welches Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Und ein jeder unter euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen weiß. Nicht in der Leidenschaft der Lust, so wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit greift und seinen Bruder in der Sache übervorteilt, weil der Herr ein Rächer über das alles ist, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern in der Heiligung. Demnach, wer dies verwirft, der verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt.
Ja, Gott hat seinen Heiligen Geist in uns gegeben. Das ist wunderbar. Aber Gottes Werk braucht einen Umwandlungsprozess unseres Seins. Dieser Geist will nicht nur in unserem Geist bleiben, er will sich ausbreiten in unsere ganze Seele, in unserem Verstand, in unser Gefühl, in unserem Willen. Das natürlich nicht nur bei einer. Ne? Da kommt jemand noch. Hier geschieht eine Veränderung. Und dieser Vers ist schon sehr stark. Er sagt, der Wille Gottes ist eure Heiligung. Ja. Dass ihr meidet die Unzucht. Es ist gut, dass es nicht nur irgendwie eine Umwandlung ist. Es ist auch ein Heiligungsprozess. Man kann darüber viel sprechen. Ich will es jetzt gar nicht in der Tiefe gehen, aber diese Heiligung geschieht auch nur durch den Heiligen Geist. Es geschieht nicht, indem ich mich bemühe, ja, wie soll ich jetzt heilig sein? Was ist ein heiliges Verhalten? Muss ich so? Die Heiligung geschieht durch den Heiligen Geist in uns. Nichts anderes wird uns wirklich heilig machen. Kein besonderes Verhalten, sondern ich muss, wenn ich diesem Geist mich öffne, und diesen Geist in mir Raum lasse, auch in meinem Denken. Er wird mein Denken heiligen und es verändern. Und doch ist hier auch ein wichtiger Aspekt. Gott will das und der Teufel, Satan, der Gegenspieler Gottes, weiß auch, dass Gott das will und braucht für seinen Vorsatz. Und er will uns deshalb besonders gerne wieder verderben. Für diese Heiligung, wir müssen unser Herz bewahren. Ja. Du musst auf dein Herz Acht haben. Weil es ist nicht nur Gott, der durch seinen Geist in dir Heiligung wirken will, und es wirken wird, wenn du es zulässt, Auch der Teufel arbeitet kontinuierlich und will uns verunreinigen. Und das, diese Verunreinigung ist ein großes Problem für Gott, um seinen Plan auszuführen. Weil sein Plan geht noch weiter. Die Heiligung ist nicht das Ziel alleine. Am Ende sind wir alle so heilig, aber es reicht noch nicht. Es hat ein Ziel. Jetzt gehe ich gleich weiter zu einer Stelle aus, wo war es? 2. Korinther 6, Vers 16 bis 18. Ja, und was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus von ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an, so werde ich euch annehmen. Und ich werde euer Vater sein, und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier offenbart der Herr noch mehr, was sein Wille ist. Er will unter uns wohnen und wandeln. Das ist so beeindruckend. Selbst wenn du ganz ans Ende der Bibel schaust, in Offenbarung 21, siehst du genau diesen Ausdruck. Ich lese es euch jetzt einfach vor. Vers 2 und 3, Offenbarung 21. Und ich sah die heilige Stadt. Nicht die große, nicht die was, sondern die heilige Stadt. Ja. Das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Thron, die sprach, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen zelten, oder man kann auch sagen, er wird bei ihnen wohnen. Ja? Und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein. Das ist wirklich, was Gott im Herzen hat. Eine heilige Stadt, wo er unter uns wohnen kann. Und das zeigt auch, es braucht diese Heiligung durch sein Wirken in uns, aber es braucht auch einen Aufbau zu Gottes Haus. Wenn ich jetzt das einfach mal noch mal ergänze, werden noch mehr Steine für das Haus, für den Tempel, für die Stadt gefunden, um eigentlich das Ganze hier zu einem Haus zusammengebaut. Ja. Und dahin mündet es. Ich finde es eigentlich so wunderbar. Die Bibel spricht von vielen Aspekten des Willen Gottes. Dass Menschen gerettet werden, dass sie das Leben bekommen, dass wir geheiligt werden, auch dass wir aufgebaut werden. Ja? Und es mündet alles in einen Ausdruck, in ein Haus, was ihn zum Ausdruck bringt. Und jetzt komme ich einfach nochmal zum Schluss zu diesen Versen, die wir gelesen haben aus 1. Timotheus 3. 15 und 16, da stand, damit du weißt, falls ich doch länger ausbleibe, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und hier ist interessant, dieses Haus Gottes und der ganze Plan Gottes hat sehr viel mit der Gemeinde zu tun. Was ist das Haus Gottes heute? Ist das nur du oder ich? Das ist die Gemeinde. Ja. Der Aufbau der Gemeinde ist Gottes Wille. Und auch das wird von Satan immer wieder angegriffen. Das merken wir, weil er weiß, das erfüllt Gottes Plan, das versucht er zu verhindern, mit aller Macht. Den Aufbau der Gemeinde versucht Satan ständig zu verhindern. Gibt es immer wieder Probleme, Streitigkeiten, Spaltungen. Das baut nicht Gottes Haus, das zerstört es. Ja. Die Christenheit heute ist so zerspalten. Aber das ist nicht Gottes Wille, sondern das ist eigentlich ganz deutlich, wie Satan auch dagegen wirkt, dass der Wille Gottes zur Erfüllung kommt. Und auch der Vers 16 hier aus 1. Timotheus 3 fand ich sehr beeindruckend, wo steht: Anerkannt groß ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Dieser Vers fasst das Ganze eigentlich sogar zusammen. Es spricht hier von dem Geheimnis der Göttlichkeit und heißt, er ist offenbart im Fleisch. Wenn wir von der Gemeinde reden, was ist die Gemeinde eigentlich? Ist es ein Zusammenkommen von einigen Gläubigen? Ist das schon die Gemeinde? Wenn Gläubige kommen zusammen, haben wir die Gemeinde. Würdest du sagen? Schon? Ja, warum nicht? Die Gemeinde ist, es ist Gott offenbart im Fleisch. Es ist nicht nur, dass hier einfach ein paar Kreise sind. Ja? In diesen Menschen muss auch Gott offenbar werden. Da braucht es diese Umwandlung, da braucht es den Ausdruck Christi. Wenn Gott offenbart wird, und zwar nicht nur individuell, sondern in der Gemeinschaft, in zusammengefügt werden, da kommt ein Ausdruck raus, der Gott sichtbar macht. Ja, und dieses neue Jerusalem am Ende von der Bibel, da heißt es, es hat Gottes Herrlichkeit und Gottes Ausdruck. Ja. Es ist Gott offenbart durch uns Menschen. Und das ist dieses Geheimnis, wo der Herr hinwirkt. Und dafür braucht es alle diese Aspekte. Ich würde jetzt euch noch Gelegenheit geben, es weiter zu ergreifen, beziehungsweise wir sollten wirklich noch mehr in die Tiefe gehen, die nächste Zeit, um dieses Geheimnis der Göttlichkeit wirklich zu entdecken und in unser Herz schreiten zu lassen. Amen. Thank you.